Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wusstet ihr schon, dass der Buß- und Bettag eine lange, aber umkämpfte Geschichte hat? Der klassisch protestantische Buß- und Bettag geht zurück ins Jahr, ja, was tippt ihr? 1700 irgendwas? 1600 irgendwas, 1500 irgendwas oder 1200 irgendwas. Tatsächlich, gemäß der Überlieferung, 1532 in Straßburg. Da sah man sich sehr bedroht durch die Türken und man bat Gott um himmlischen Beistand im Kampf. Wir erinnern uns vielleicht so an die Türken vor Wien, es war so ein gewisser Vorläufer. Später im Dreißigjährigen Krieg gab es auch unterschiedlich angeordnete Buß- und Bettage. In der Folgezeit auch Krankheiten, Epidemien und Krieg, sie wurden als Gericht Gottes angesehen. Deshalb erhoffte man sich Hilfe von ihm. Im 20. Jahrhundert gab es dann auch ein ständiges Hin und Her, in den Jahren davor auch. Allerdings gerade in Deutschland, ja, zu unterschiedlichen Zeiten wurde der angeordnet, weil es ja nicht einen Bundesstaat, sondern einen Staatenbund gab. Tja, und im 20. Jahrhundert, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, auch wegen der deutschen Teilung, gesetzlicher Feiertag und dann wieder abgeschafft. Zuletzt abgeschafft 1995, wegen der gesetzlichen Pflegeversicherung. Wer hätte es gedacht? Offenbar irgendwie als Zusatzbelastung für die Arbeitgeber. Die Pflegeversicherung deswegen wurde zu deren Gunsten nun der Feiertag abgeschafft. Nur in Sachsen, wie wir schon eingangs gehört haben, ist es immer noch ein Buß- und Bet- und Feiertag. Doch Moment, kann man Buße feiern? So wie der Tobi auch schon sehr gewieft angefangen hat. Oder kann man Gebet feiern oder während des Gebets feiern? Nein, sowas machen wir anständigen Gemeinschaftler doch nicht. Wir beten anständig für uns im stillen Kämmerlein oder vielleicht im verschwiegenen Zwiegespräch. Und ja, das ist auch gut, biblisch, wertvoll, richtig und wichtig. Doch Buße und Gebet kann man tatsächlich auch feiern. Jesus hat auch ganz konkret was dazu gesagt. Doch bevor wir uns das anschauen, gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück. Also beten, Buße und feiern, das ist der Grundtenor der folgenden Minuten. Und wir gehen jetzt noch einmal zurück, etwa 2700 Jahre von heute aus gesehen, noch vor die Antike. Da wird uns der wahrscheinlich älteste kollektiv ausgerufene Bußtag vorgestellt, der auf unsere christliche Tradition zurückgeht. Wir landen beim Propheten Jona. Jona, wofür steht der? Er hatte keine Lust. Er hatte keine Lust, einen Bußtag auszurufen, ganz konkret. Okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht eine sehr schmackhafte Ankündigung, aber Gott hatte ihn dazu beauftragt und er war doch ein Prophet Gottes. Aber er hatte keine Lust, deshalb verschwand er im Fluchtmodus, nämlich auf der Flucht vor Gott, obwohl er doch zu Gott gehörte. Kennen wir das? Flucht vor Gott? seinem Auftrag davonlaufen. Grundsätzlich bin ich ja Christ, aber da gibt es doch noch so einen Punkt bei mir, da drehe ich mein Ding lieber alleine. Vielleicht fällt uns da eine persönliche Story zu ein. Sowas kostet uns letztlich eine Menge Lehrgeld. Nächstes Bild. So nämlich auch den Propheten Jona. Tarsis oder Ninive? Ihr seht einen roten Pfeil, der von rechts nach links geht, und einen kleineren weißen Pfeil rechts, der von unten nach oben geht. Links Tarsis, rechts Ninive. Also Tarsis liegt, wie ihr jetzt sehen könnt, in Spanien bei Gibraltar. Das weiß man normalerweise nicht aus dem Kopf. Und er hätte es so kurz haben können, vergleichsweise kurz nach Ninive. Knapp 800 Kilometer, immer noch lang. Aber das andere waren über 3000 Kilometer mit dem Schiff, dem damals schnellsten Fortbewegungsmittel. Doch er hat das Geld für sein Schiffsticket komplett umsonst bezahlt. Der ungehorsame Prophet landet später im Meer. Es kommt ein Sturm auf. Das Los nach damaliger Tradition wird geworfen, um herauszufinden, wer der Schuldige ist. Irgendwie auch so ein Stück weit ein heidnischer Brauch, den aber Gott in der Situation auch gebraucht hat, damit das Los tatsächlich auf Jona fällt und er im Meer landet. Und dann kommt der Fisch, den Gott geschickt hat. Interessant. Gottes Leute, die zu ihm gehören, gehorchen ihm manchmal schlechter als ein eigentlich nicht direkt vernunftbegabtes Lebewesen, ein Tier. Auch wenn ein, möglicherweise war es ein Pottwal, der einen Menschen ganz runterkriegt, der nicht vielleicht zu den dümmsten Tieren gehört, aber er war nur ein Tier und gehorsamer als Jona. Und diesen nutzt Gott, um Jona zur Umkehr zu bringen. Auf einem kuriosen Tauchgang wird er plötzlich doch bereit, von Gott zu sprechen. Etwa 3 Tage im Fischbauch. Dort spricht Gott zu ihm. Das hätte er nicht gedacht. Sogar im Bauch eines Fisches kann Gott reden. Nicht nur im Tempel, wonach er sich gesehnt hätte. Da unten so weit weg. Gott schafft es, in ihm die Sehnsucht zurückzubewirken. Und es hat Jona zur Herzensumkehr gebracht, die Situation im Fisch, das Nachdenken über seine Situation, sein Leben. Zur Herzensumkehr, nicht zu einem genervt religiösen Gehorsam. So nach dem Motto, na dann muss ich halt wohl, denn ich will ja noch ein bisschen weiterleben. Nein, Jona erkennt vor Gott, kann ich nicht weglaufen. Gott ist immer schon da. Und er setzt zur Not Himmel und Hölle in Bewegung, um zu mir zu sprechen, zur Not auch einen großen Fisch in Bewegung, um sich zu meiner Bockigkeit Raum zu schaffen und mich zu retten. Nein, ich habe keine Chance gegen Gott, aber ich bekomme von ihm eine zweite Chance. Noch eine dritte und eine neue. Obwohl ich das nicht verdient habe. Und so wird Jona ein zweites Mal nach Ninive geschickt. Er soll sprechen. Doch was? Ja, vom Gericht. Okay. Wem fällt das schon leicht? Wir haben es schon gehört. Aber nun machte Jona kein großes Bramborium darum. Er predigt, es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört werden. In Ninive. Wow, kurze Predigt. Und dann heißt es weiter, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen. und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und der König befahl, und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Was für eine gewaltige Reaktion im Leben der Ninive-Leute. Sie beenden ihre Pseudo-Party im Nu. Wegen so einer Mini-Predigt? Offenbar hatte die es in sich. Denn sie blieb nicht folgenlos. Es heißt, die Niniviten glaubten Gott. Jona 3, Vers 5. Jona muss ihnen also noch etwas mehr von diesem Gott der Juden erzählt haben, was uns nicht in der Bibel im Detail überliefert ist. Denn sie erkennen, unser Leben hatte irgendwie eine falsche Grundausrichtung und damit haben wir uns an dem lebendigen Gott schuldig gemacht. Und Gott hatte die Menschen wohl auch vorbereitet. Sie bekennen ihre Schuld und setzen ihre Hoffnung auf den Gott von Jona. Sie haben ihn als dessen Boten erkannt. Jona war ein lebendiges Zeugnis. Er sah möglicherweise ein bisschen wie ein Geist aus. Ein bisschen wie so ein bleiches Gespenst. Warum? Wissenschaftler meinen sagen zu können, dass man, wenn man so lange in einem Fischbauch mit Magensäure zugebracht hat, das was mit der Haut macht und die sich dann auch verändert und man dann etwas anders aussieht, voraussichtlich etwas bleicher, etwas weißer. Und wenn dann einer kommt, ich war im Fisch und ein bisschen zerzaust, vielleicht noch ein bisschen stinkig und so eine Geschichte erzählt, das ist dann nochmal, ja, ein ganz anderer Eindruck. Bisschen wie so eine lebende Leiche, aber mit lebendiger Botschaft. Der Jona. Und eben noch bockig gewesen. Krasse Sache. Und schon hält er die Predigt seines Lebens. Viele Tausende kehrten zum lebendigen Gott um. Und was für eine Freude, dass das Gericht nicht kam, dass es wirklich Grund zum Feiern gab, weil Gott gnädig war. Wir singen es in einem Lied von Albert Frey, denn du liebst es, gnädig zu sein, Herr. Gott hat diesen Buß- und Bettag der Niniviten sehr ernst genommen. Wie war das doch gleich mit Beten, Buße, Feiern? Ja, bitte, in dieser Reihenfolge. Jesus sagt höchstpersönlich, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Das Gleichnis vom verlorenen Schäfchen. Lässt die 99 stehen, um das eine zu suchen. So ist Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt. Dann kurz drauf noch ein weiteres Beispiel in Lukas 15, der verlorene Sohn. Da ist explizit von einer Party die Rede. Im Zusammenhang mit Buße. Lasst uns essen und fröhlich sein, dann wird berichtet, dass gesungen und getanzt wurde. Der verlorene Sohn, der war aber erst gebeugt nach Hause gekommen, hatte gemerkt, Mensch, Vater, das war nicht recht, wie ich von zu Hause weggezogen bin. Es gibt eigentlich kaum einen besseren Anlass zum Feiern, als wenn Menschen zum lebendigen Gott, zu Jesus Christus umkehren. Wenn sie merken, meine Selbstverwirklichung, meine selbsterdachten Lebenspläne, sie bescheren mir keine wirkliche Lebensparty. Ein bisschen aufgesetzte Fröhlichkeit da und ein bisschen Frustsaufen da und drüben vielleicht noch ein bisschen Ablenkung. Aber in jedem Fall ein großes Fragezeichen, manchmal so zwischendrin oder auch am Lebensende. Aber im Himmel ist eine von Herzen glückliche Partystimmung über jeden, der merkt, ich brauche Vergebung, ich brauche Erlösung. Und wie wunderbar, wenn wir dann wirklich wissen dürfen, ich habe Jesus. Jemand sagte mal, Menschen sind niemals schöner, als wenn sie Buße tun. Und es müssen keine Selbstkasteiungen sein, wie man ja auch Martin Luther sagt, wie er sagte, Mensch, wie kriege ich den gnädigen Gott und hat sich dann selbst geschlagen und was weiß ich und Strafen zugefügt und dies und das, bis er merkte, das bringt überhaupt nichts. Jesus hat es doch schon alles getragen. Ich darf meine Schuld ihm einfach bringen, auch zum x-ten Mal. Und er nimmt mich so gerne an und er macht mich aufs Neue wieder schön. Ja, der Moment ist vielleicht nicht so schön. Es ist ein Stück weit fast die Hölle. Von der Frage bis zu Einwilligern. Sind wir wieder gut? Es ist nicht unbedingt sehr angenehm, dieser Moment, aber ungemein heilsam. Buße tun. Weil der Heiland Sünder annimmt. Weil sie seine Gnade suchen. Und wenn sie es nun wirklich tun. Und eine gute Kurskorrektur. Und die Gewissheit, ich bin wieder richtig unterwegs. Der Sand im Getriebe ist weg. Ach, das ist herrlich. Ich habe euch da jetzt mal noch ein kleines Anschauungsbeispiel mitgebracht. Braucht dazu zwei Freiwillige. Ich sage euch, um was es geht. Ihr dürft durch ein Glas schauen. Ich habe keine bunte Brille mehr gefunden, weil ich einfach gar nicht danach suchen konnte. Mein Vater als Augenarzt wohnt 700 Kilometer weg. Deswegen habe ich einfach zwei Bierflaschen genommen. Einmal ein grünes Glas, einmal ein braunes Glas. Wer schaut mal durch und sagt mir, was er sieht? Zwei Freiwillige bitte. Wer nimmt die braune, wer nimmt die grüne Flasche? Okay, sehr gut. Ja, super. Schaut mal durch und sagt mir, was ihr seht und wie ihr seht. Verschwommen und braun. Okay. Woran liegt das? Ist eine sehr einfache Frage, aber um dem Ding nochmal auf den Grund zu gehen. Woran liegt das, dass ihr alles braun oder grün seht? Die Flasche ist braun. Ja, aus der Flasche. Das mit dem Verzerrt, ja, das gibt es im Leben manchmal auch, dass wir Dinge ein bisschen verzerrt sehen. Vielen Dank, ihr dürft die Flaschen wieder abstellen und euch hinsetzen. Ihr habt es richtig erkannt. Alles grün, alles braun durch die Flasche, fast ein bisschen sehr eintönig, aber beeindruckend. Mit einem Element sehen wir auf einmal alles in einem ganz anderen Licht, in einer anderen Farbe. Das liegt an dem Glas und auch nur an dem Glas, richtig? Und so ist es auch mit der Erlösung, mit dem, was Jesus für uns getan hat, ja, was er für uns ist. Wenn wir an Jesus als unseren Erlöser glauben, blickt Gott durch Jesus Christus auf uns und sieht dessen ganze Weisheit, seine Weisheit und auch sein reines Gewand. Unsere ganzen Sünden werden dem Konto von Jesus Christus und seiner Gerechtigkeit zugerechnet, komplett. Denn er ist daran gestorben. Das ist der Sinn von Golgatha. Und nur er ermöglicht das, diese weiße, reine Sicht. Genauso wie in dem Fall nur die Flasche als Element braunes oder grünes Sehen ermöglicht. Sind wir wieder gut? Gott sei Dank.